Jawohl, still werden. Lieber Herr, unsere Herzen sind voll Dank für alle Gotteserkenntnis und der Erkenntnis Jesu Christi. Gib doch, dass wir wachsen innerlich in der Erkenntnis und im Glauben. Lass dazu auch diese Stunde jetzt dienen, die Stunde der Betrachtung auch über den 22. Psalm. Wir möchten anbeten und preisen, Herr, dass du einen Plan hast, einen wunderbaren Plan, den Plan der Erlösung und den Plan der Vollendung. Wir preisen dich dafür. Und nun nimm uns hinein ins Heiligtum. Amen. Ich habe diese Stunde heute überschrieben, ganz im Heiligtum. Und ich möchte euch jetzt mitnehmen hinein in das Heiligtum Gottes. Psalm 22. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich heule, aber meine Hilfe ist ferne. Mein Gott, des Tages rufe ich, so antwortest du nicht. Und des Nachts schweige ich auch nicht. Aber du bist heilig, der da wohnet unter dem Lobe Israels. Der du wohnest unter dem Lobe Israels. Unsere Väter hofften auf dich, und da sie hofften, halfst du ihnen aus. Zu dir schrien sie und wurden errettet. Sie hofften auf dich und wurden nicht zuschanden. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und Verachtung des Volks. Alle, die mich sehen, spotten mein, sperren das Maul auf und schütteln den Kopf. Erjage es dem Herrn, der helfe ihm aus, und er rette ihn, hat er Lust zu ihm. Denn du hast mich aus meiner Mutter Leibe gezogen, du warst meine Zuversicht, da ich noch an meiner Mutter Brüsten war. Auf dich bin ich geworfen von Mutterleib an. Du bist mein Gott von meiner Mutter Schoß an. Sei nicht fern von mir, denn Angst ist nahe, denn es ist hier kein Helfer. Große Farren haben mich umgeben, gewaltige Stiere haben mich umringt. Ihren Rachen sperren sie auf wider mich, wie ein brüllender und reißender Löwe. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser, alle meine Gebeine haben sich zertrennt. Mein Herz ist in meinem Leib wie zerschmolzen Wachs. Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe, und meine Zunge klebt an meinem Gaumen, und du legst mich in des Todes Staub. Denn Hunde haben mich umgeben, und der bösen Rotte hat mich umringt. Sie haben meine Hände und Füße durchgraben. Ich kann alle meine Gebeine zählen, sie aber schauen und sehen ihre Lust an mir. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand. Aber du, Herr, sei nicht ferne. Meine Stärke eile mir zu helfen. Errette meine Seele vom Schwert, meine Einsame von den Hunden. Hilf mir aus dem Rachen des Löwen, und errette mich von den Einhörnern. Ich will deinen Namen predigen meinen Brüdern. Ich will dich in der Gemeinde rühmen. Rühme den Herrn, die ihr ihn fürchtet. Es ehre ihn aller Same Jakobs und vor ihm scheue sich aller Same Israels. Denn er hat nicht verachtet, noch verschmäht das Elend des Armen und sein Antlitz vor ihm nicht verborgen. Und da er zu ihm schrie, hörte er's, dich will ich preisen in der großen Gemeinde. Ich will meine Gelübde bezahlen vor denen, die ihn fürchten. Einmal bis hierher. Ich habe als Kleiderknabe den alten Schulatlas meines Vaters entdeckt. Und das war mir sehr interessant. Das war also aus dem letzten Jahrhundert. Als ich den durchblättert habe, habe ich bei gewissen Landkarten Asien oder Afrika oder Australien entdeckt, dass da stand unerforscht. Weite, weiße Platten, vielleicht mit gestrichelten Zeichen drin, ungewiss, Flüsse nur gestrichelt. Und da waren Seen angezeigt und dann stand unerforscht. Es gab also damals unerforschte Länder noch. Wir sehen diese Kontinente, die sind erforscht heute. Wie sehen diese Karten aus? Die Forscher haben alles erschlossen. Eisenbahnen, Automobile, Straßen, Bodenschätze wurden gehoben, von denen man nichts wusste im letzten Jahrhundert. Urwälder werden gerodet und so weiter. Auch auf dem Gebiet des Glaubens und der Theologie gibt es Kontinente der Wahrheit, die zum größten Teil noch unerforscht sind. Unerforschte Gebiete. Dazu gehört das Gebiet der Prophetie im Alten Testament. Da könnte man auch drüber schreiben, unerforscht. Prophetie im Alten Testament. Daher kommt es, dass bei vielen Christen das Alte Testament ausgeklammert ist. Man kann gut und gern auf das Alte Testament verzichten, weil man nicht sieht, dass Christus im Alten Testament vorkommt. Ich kann kein rechtes Christusbild haben, ohne diese Prophetien des Alten Testaments. Und hier haben wir in unserem 22. Psalm ein solches prophetisches Buch auf Christus. Es gibt eine Prophetie im Alten Testament auf Christus. Die erste Prophezeiung steht in 1. Mose 3, Vers 15. Das ist die erste Prophezeiung auf Christus. 1. Mose 3, Vers 15.
Wenn ich in Feindschaft suche zwischen dir und dem Heide, und zwischen deinen Nachkommen und ihren Nachkommen, wer soll dir den Kopf verbreiten, und du wirst ihn in die Ferne stecken?
So. Das ist die Prophezeiung zwischen dem Reich der Finsternis, Prophezeiung über die Schlange. Er wird dir den Kopf zertreten, du wirst ihn aber in die Ferse stecken. Eine dunkle Prophezeiung auf Christus, aber eine Prophezeiung. Jesaja 53. Wir war, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wer? Wer? Und dazu zählt nun auch der 22. Psalm. Denn der Herr selber hat mit diesen Worten aus dem 22. Psalm seinen ganzen Leidensweg beschrieben. Sogar bis in Einzelheiten hinein. Und weil man den Gedanken der Prophetie nicht an den Psalm 22 legen darf, sondern leugnet, dass er für Jesus gelten soll. Deshalb bleibt der Psalm 22 unerforscht. Man leugnet die Prophetie unerforscht. Stattdessen schreiben unsere Schriftausleger, der Psalm könne nicht von David sein, denn man wisse im Leben des Davids keine Situation, die zu diesem Psalm passe. Merken wir, wie das kurz geschossen ist? Oder vielleicht stamme er Jahrhunderte später von Jeremia, dem Leidenspropheten. Oder andere sehen in diesem Psalm ein Lied aus der babylonischen Gefangenschaft. Von Martin Luther wird berichtet, dass er bei seiner Auslegung der Psalmen sich 3 Tage lang eingeschlossen habe bei Brot und Salz. Um das Geheimnis dieses Psalmes zu ergründen, aber Luther kam nicht weiter als zur anbetenden Bewunderung der Gottestiefe. Martin Luther sagt, Gott soll von Gott verlassen sein. Wer kann das fassen? So wertvoll uns das auch ist, wenn die Forschung Jahre letzte Antworten gibt, viel wichtiger ist uns, dass Jesus als der leidende Gottessohn so in dem Psalm lebte, dass er dessen einzelne Aussprüche zum Inhalt seines Gebetes macht. Sein Leben, sein Dienst, sein Leiden, sein Sterben waren dieser große Lebensweg. Weder in David, noch in Jeremia, noch im gefangenen Israel hat sich vollendet erfüllt, was hier gesagt wird. Erst in Jesus, erst in dem Gotteslamm hat sich die Verheißung das Gotteslamm, das durchkostete, einen Schmerz, eine Verwerfung, eine Gottverlassenheit, wie es sonst kein Mensch durchlebt und durchkostet hat. Jetzt wollen wir wieder aufschlagen, Hebräer Kapitel 5. Vers 7.
Und wir hatten den Tagen seines Leibes gebeten und flehen, und schreiben geschrei in Tränen geopfert, dem, der ihn von dem Tode von dir ausrenkte. Und ich auch erhört, darum, dass er guten Herrn hielt.
So. Und er hat in den Tagen seines Fleisches Gebet und Flehen mit starkem Geschrei und Tränen geopfert, zu dem, der ihn von dem Tode konnte aushalten. Hebräer 5, Vers 7. Dann Hebräer 2, Vers 17.
Daher musste er in allen Dingen gleich, in allen Dingen seinen Brüdern gleich werden, auf dass er barmherzig würde und ein treuer Priester vor Gott zu versöhnen die Sünden des Volkes.
Und noch 18.
Denn worin er gelitten hat und versucht ist, kann er helfen denen, die versucht werden.
So. Hier haben wir die ganze Schau der Erfüllung der Verheißung. In diesem Sinn ist unser Psalm ein messianischer Psalm. Es hieße die Augen verschließen vor offenkundigen Verwirklichung in der Passion Christi und deren Folgen. Wir aber wollen für unser Leben lernen. Erstens, der Tiefstand der Seele. Der Tiefstand der Seele. Vers 1 bis 7. Zweitens, die Anfechtung von außen und ihre Überwindung. Vers 7 bis 19. Dritter Abschnitt, das Ringen mit Gott, Vers 20 bis 22. Und dann das vierte, Lobgesang des Erlösten, Vers 23 bis 27. Erster Abschnitt, der Tiefstand der Seele. Unser Psalm ist aus allen, aus der Not geborenen Gebeten, das gewaltigste Gebet. Ihn hat unser Herr am Kreuz auf Golgatha gebetet. Den ersten Vers von Psalm 22. Ihn hat unser Herr am Kreuz auf Golgatha gebetet, als die tiefste Not über ihn hereinbrach. Mein Gott, warum? Warum? Viele Einzelangaben lassen uns erkennen, dass der Psalmdichter nicht nur seine Not hinausgeschrien hat, sondern dass er zugleich in prophetischer Schau das Leiden des Gottessohnes vorausgesagt hat. Ergreifend sind Vers 2 und 3 des Peters, durch die er sich an Gott wendet. Mein Gott, warum? Wir merken auf die Anrede und auf die Klage. Die Anrede, mein Gott. Es handelt sich hier also nicht um einen innerlich von Gott entfernten Menschen. Gott war sein Gott, seine Zuflucht. Und er stellt die Existenz Gottes nicht in Frage, wie wir Menschen. Ist das ein gerechter Gott, der das zulässt? Jetzt glaube ich gar nichts mehr, wenn es mir so geht. Ich habe mir Gedanken gemacht, unsere Warum-Frage. Und die Warum-Frage des Psalms. Was ist denn da für ein Unterschied? Worin unterscheidet sie sich? Die meisten Warum-Fragen sind Anklagen gegen Gott. Gegen Gottes unverständliche Führungen. Besonders Menschen, welche in ihrem täglichen Leben nicht mehr mit Gott rechnen. Die setzen sich zum Gericht über Gott. Gerade die Menschen, die weit weg sind von Gott, die setzen Gott auf die Anklage. Das ist der Unterschied, den wir hier machen können. Die Warum-Frage. Ganz anders der Psalmist. Er will mit Gott leben. Er weiß, ich bin von Mutterleibe auf ihn geworfen. Vers 11. Leset einmal den 11. Vers. Auf dich bin ich geworfen. Von Mutterleibe an. Du bist mein Gott von meiner Mutter Schoß an. Mein Gott. Er weiß, dass er sein Gott ist. Und er klagt ihn nicht an, sondern er schüttet sein Herz aus vor ihm, seinem Gott. So steht es im 2. Vers. Mein Gott, warum, Freunde, das Herz ausschütten, das will gelernt sein vor Gott. Alles raus vor Gott. Er klagt ihn also nicht an, sondern er schüttet sein Herz aus. Er gedenkt dankbar aller gnädigen Hilfen an seinem Volk, Vers 4 bis 6. Nein, er bleibt dabei, du bist mein Gott. Heilig und groß war ihm deshalb das Gebet. Es war Zuflucht zu Gott. Für ihn. Aber gerade das erhöht seinen Seelenschmerz. Es ist wie der Angstschrei eines Todeskandidaten. Es ist der letzte Aufschrei eines Menschen, weil alles Ringen um Errettung vergeblich geblieben ist. Hilflosigkeit überfällt ihn. Er ruft bei Tag, er fleht nächtelang. Er gönnt sich in seinem Ringen keine Ruhe und Gott schweigt. Eine Not. Gott hört ihn nicht. Er lässt ihn in Anfechtung allein. Vergeblich hat er auf Antwort gewartet und da packt ihn die Verzweiflung. Er versteht diesen Zustand nicht mehr. Sein Gebet bleibt ja in der Decke stecken. ist sein Leiden jetzt Prüfung zur Bewährung? Soll dadurch die Kraft Gottes deutlich werden? Oder ist der Zustand Strafe und Gericht? Durch das ihm Gott genommen worden ist. Freunde, ich schildere das so ausführlich, weil ich es aus meinem Leben weiß, wie es ist, wenn die Gebete in der Decke stecken bleiben. Ist das größte Unglück bei einem Gotteskind. Diese Erkenntnis, der Herr hört mich nicht mehr. Da steigen diese Gedanken auf bei uns Menschen. Ist jetzt das Prüfung? Ist diese ganze Not in meinem Leben Strafe und Gericht? Als Vergeltung für seine Sünden fühlt der Psalmist sich nicht. Das ist Vergeltung für seine Sünden. Da lesen wir kein Sätzlein drüber. Und dennoch fühlt er sich von Gott verlassen. Das war im Leben der Glaubenden zu allen Zeiten das Schwerste, wenn sie riefen und Gott schwieg. Das ist das Schwerste. Aber ich möchte das ganz deutlich unterstreichen, das gibt es bei den Kindern Gottes. Es gibt es. Martin Luther berichtet, diese Fragen raubten mir Tag und Nacht alle Ruhe, steigerten sich manchmal zu einer so großen und höllischen Pein, wie es keine Zunge sagen kann und keine Feder beschreiben kann. Einmal war ich wie eine tote Leiche. Es kann es keiner sagen und nachfühlen, der es nicht durchlaufen hat, sagt Martin Luther. Und deshalb sah er auch, die Angst mich zum Verzweifeln trieb, dass nichts denn Sterben bei mir blieb, zur Hölle musste ich sinken. Das hat er aus seinem Erleben heraus gesucht. So tief können Gottes Wege sein. Der Evangelist Johannes Seitz, der schreibt in seinen Erinnerungen, ich war in schweren inneren Kämpfen, der Gott verlassen hat. Die mögen 2 bis 3 Jahre gedauert haben. Aber ich rang so mit Gott und sagte, wenn du an den Polen des Weltalls wärst, so will ich so in das Weltall hineinschreien, dass du dich erbarmen und mir helfen musst. Und wenn du noch lange nicht helfen wolltest, so werde ich noch lange nicht aufhören zu rufen, bis du mich hörst. Und Gott hat ihn erhört, diesen Johannes Seitz. Und dann sagt er, und jetzt kann ich wieder Lücken brechen in Satans Reich. Ich habe Pulver gekriegt vom Himmel. Gott hat für sie die letzte und alleinige Quelle der Kraft. Eine tritt Gott aus ihrem Leben zurück, dann gibt es kein Hoffen mehr, weil sie nur Gott haben. Wenn der sich zurückzieht, sind wir die Elendesten. Am tiefsten hat Jesus, der Sohn Gottes, das Schweigen Gottes durchgekostet. Und jetzt wollen wir den Matthäus einmal aufschlagen. Matthäus 27, Vers 46.
Und um die 90 Stunden ging Jesus los und sprach, eben ihren Dammer auf der Kleine, das ist mein Gott, warum hast du mich verlassen?
So. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und um die 90 Stunden schrie Jesus laut. Aber der Heiland starb nicht am Schweigen. Er starb in der Gewissheit, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Er ist am Vater gestorben. Vater, ich befehle meinen Geist. Nicht die innere Gottverlassenheit soll das Letzte sein. Zum zweiten Abschnitt, die Anfechtungen von außen. Verse 7 bis 19. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute, Verachtung des Volkes. Alle, die mich sehen, spotten mein, sperren das Maul auf, schütteln den Kopf. Er klage es dem Herrn, der helfe ihm. Und er rette ihn, hat er Lust zu ihm. Denn du hast mich aus meiner Mutter Leibe gezogen. Du wirst meine Zuversicht, fast meine Zuversicht, da ich noch an meiner Mutter Christen war. Anfechtung von außen. Ich bin ein Wurm, ich bin ein Hohn der Leute. Das heißt doch, sie nehmen mir meinen guten Namen. Sie nehmen mir meinen guten Ruf. Sie spotten mein, sie verspotten meinen Glauben. Sie verspotten mein Christsein. Ein Wurm in den Staub gedreht. Anfechtungen von außen. Es erinnert ganz an Jesaja 53. Viele werden sich an dir ärgern, weil seine Gestalt hässlicher ist denn anderer Leute. Er war der Allerverachtete. Steht in Jesaja 53. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. So rütteln schwere Erlebnisse an den Fundamenten des Glaubens. Mächtige Feinde, Vers 13 bis 19, von ihnen redet er in Bildern seiner Zeit. Stiere umgeben mich, Bassans und Löwen. Also alles gewaltige Feinde, die über Leben und Tod entscheiden, die bereit sind, sich auf ihn zu stürzen. Er kommt sich vor wie ausgegossenes Wasser. Leid wird doppeltes Leid, wenn ein Mensch in dieser Lage allein gelassen wird. Menschen kennen ja kein Mitleid, im Gegenteil. Sogar die Kleider nehmen sie ihm weg. Vers 19. Wie einem hingerichteten Verbrecher. Das alles erhöht die Anfechtung. Ja, sie werden die Frage stellen, ist sein Gott und Glaube so stark, dass er ihn vom Tode retten kann? Stirbt er, dann war alles Unsinn. Das alles steigert Anfechtungen und Nöte. Pfarren umringen mich. Freunde, das können Menschen sein, die Pfarren. Das kann eine Krankheit sein. Pfarren umringen mich. Das können die Verhältnisse sein. Das kann Feindschaft sein. Das können Sorgen sein. Irgendwelcher Art. Die wie Pfarrer uns bedrohen. Pfarrer Oehler hat ein Buch geschrieben. Das Loch im Himmel. Darin nennt er Offensiven des die Anfechtung, um irgendwie dem Reichen Gottes zu schaden. Anfechtungen kommen deshalb nur bei Menschen vor, die in einem lebendigen Glauben stehen. Menschen, die sich dieser Welt gleichstellen, die haben keine Anfechtung. Menschen, die ihm nicht gehören, den Herrn Jesus, die haben keine Anfechtung, aber die haben es gut. Denen geht's auch gut. Aber Menschen, die aus des Satans Reich erlöst sind, die werden angefochten. Und die, die in Satans Macht hineinbrechen, die hat der Feind auf dem Strich. Und Jesus Christus, der der Schlange den Kopf zertreten hat, bei dem ging es durch furchtbare Tiefen und innere Macht. Auch hier fällt ein starkes Licht auf den leidenden, über alle Maßen angefochtenen Herrn. Und jetzt schlagen wir noch einige Stellen auf in Matthäus 27. Matthäus 27. Jetzt lese ich im Psalm die Verse und ihr leset dann die Stellen aus dem Matthäus. Vers 14 und Vers 13 in dem Psalm. Große Pfarren haben mich umgeben, gewaltige Stiere haben mich umringt, ihren Rachen sperren sie auf wider mich, wie ein brüllender und reißender Löwe. Und jetzt Matthäus 27, Vers 1 und 2. Das müsst ihr lesen.
Am Morgen aber fassten alle Mundfinster und die Ältesten des Volkes den Beschluss über Jesus, ihn zu töten.
So.
Und sie banden ihn, führten ihn ab, und überantworteten ihn den Statthalter Pilatus.
So. Es umringen mich mächtige Stiere. Ich lese Vers 8 und 9. Alle, die mich sehen, spotten mein, sperren das Maul auf und schütteln den Kopf. Der Jag ist dem Herrn, der helfe ihm aus und er rettet ihn, hat er Lust zu ihm. Matthäus 27, Vers 28 bis 30. Lauter.
Und zogen ihn aus und legten ihm einen Fußboden an die Hand und flochten einen Sonnenboden und setzten sie auf sein Haupt und ein Rohr in seine rechte Hand und beugten sich nun vor ihm und verfolgten ihn und fragen, du könntest vielleicht wieder liegen sehen und fielen ihn an und nahmen das Rohr und flogen damit sein Haupt.
So. Vers 18 und 19 lese ich noch. Ich kann alle meine Gebeine zählen, sie aber schauen und sehen ihre Lust an mir. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand. Matthäus 27, Vers 42 bis 44.
Anderen hat er geholfen.
Und
kann sich selber nicht helfen. Ist er der König von Israel, so steige er nun vom Kreuze herab, dann wollen wir an ihn glauben. Er hat Gott vertraut, der erlöse ihn nun, den er Gefallen an ihm hat. Denn er hat gesagt, ich bin Gottes Sohn. Desgleichen schmähten ihn auch die Räuber, die mit ihm gekreuzigt waren.
So. Und jetzt noch Johannes 19, Vers 23 und 24. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand. Johannes 19, 23 und 24.
Die Kriegsknechte aber, dass sie zu die Jesu gekreuzigt hatte, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile, einen jeglichen Kriegsknechte einen Teil, dazu auch den Rock. Der Rock aber war ungenäht von oben an gewürzt durch und durch. Da sprachen sie untereinander, lasst uns den nicht zerteilen, sondern darum losen. Und wisse er sein soll, ob das erfüllt wird, die Schrift, die da sagt, sie werden meine Kleider unter sie geteilt, sich geteilt und haben über meinen Rock das Los geworfen. Solches taten die Kriegsknechte.
So. Wollen wir nicht eine kleine Weile stillhalten? Darum ward dein Heiland von dort am Kreuz eine kleine Weile verlassen, damit du in Ewigkeit nimmermehr von ihm deinem Gott verlassen wärst. Aber unsere Seele muss hinab bis auf die tiefste Stufe der Erniedrigung ausgezogen, um die Schwachheit und Blöße kennenzulernen. Liebe Freunde, da ist es aus mit Majestät und gnädiger Herr und gnädige Frau. Da ist nichts mehr übrig als ein armer Mensch. Darum wirf dich ganz in die Arme deines gekreuzigten Heilandes. Ganz in diese Gottesliebe hinein. Ganz ins Heiligtum. Daher meine Überschrift. Hofacker hat das erlebt. Er hat Besuch. Und las ihm ein Vers vor von dem kristallenen Meer der Seligkeiten. Da stand in diesem Vers. Da unterbrach ihn Hofacker schroff. Das ist zu flott für mich. Dahin gehöre ich nicht. Als er nach ein paar Tagen wiederkam, dieser Bruder, da fand er ihn gelassen, ruhig und geborgen. Und da fragt er ihn, Hofhager, hast du denn die Zweifel überwunden jetzt? Hofhager antwortete, ich bin ins Nachdenken gekommen. Was das für eine Schande ist, dass der Heiland beständig seine Liebesarme gegen mich ausgestreckt hat. Und ich, arme, sündige Natur, ich wehre mich, seine liebende Einladung anzunehmen. Wenn ich sage, ich bin zu schlecht, schlag ich die liebenden Hände des Heilands aus. Nun habe ich mich eben ganz einfältig entschlossen, wie ein armes, verlassenes Kind, zu glauben, dass der Herr mich lieb hat. Seitdem fühle ich mich wohl. Da war alle Majestät aus. Wie ein armes. Und jetzt fühle ich mich. Ist das nicht etwas ganz Wunderbares? Nun zum Dritten. Das Ringen mit Gott oder die Überwindung. In Vers 20 bis 22. Aber der Herr sei nicht ferne. Meine Stärke eile mir zu helfen. Er rette meine Seele vom Schwert. Meine Einsame von den Hunden, hilf mir aus dem Rachen des Löwen und errette mich von den Einhörnern. Trotz der Meinung des Psalmisten, Gott habe sich aus dem Leben des Angefochtenen und Leidenden ganz zurückgezogen. Der Glaube des Psalmisten vor Gott stehen. Er bleibt stehen. Trotz Gottverlassenheit, er bleibt stehen. Die Kraft des Vertrauens auch in dunkler Stunde bleibt bestehen. Ich kenne Stunden der Anfechtung aus meinem Leben, wo ich nur eins sagen konnte. Herr, zwischen uns liegt. Du gehörst mir und ich gehöre dir. Herr, mich musst du haben. So im Glauben vor dem Herrn stehen. Das kann man nur, wenn der Feind uns alles madig gemacht hat. Alles. Trotz des hoffnungslosen Zustandes jammert er sich an Gott, denn Widersacher blieb das verhüllt. Das sahen sie nicht, das konnten sie nicht sehen. Zweierlei gehört zum Wesen des Glaubens, zum Überwinden. Erstens, der Blick auf das Walten Gottes in der Vergangenheit. Der Psalmist schaut in Vers 4 bis 6 zurück. Die Väter, sagt er, die Väter haben dich, Gott, erlebt, deine Hilfe erlebt. Unsere Väter hofften auf dich, und da sie hofften, halfst du ihnen aus. Das hilft zur Überwindung. Das Erste, der Blick auf das Walten Gottes in der Vergangenheit. Auf dich vertrauten unsere Väter. Du bist doch der Heilige. Du, o Gott, bleibe mir nicht fern. Der Psalmist hatte eine Gottesschau und eine Gotteserkenntnis, dass er der absolut vollkommene, unbeschränkte ist in seinem Walten, der nie Versagende ihn erwarnt. Diese Erkenntnis hat er. Herr, du bist der nie Versagende. Diese Gottesschau ist nicht Dichtung. Nein, er hat sie aufgrund wirklicher Erlebnisse mit Gott gemacht. Er tut das, was auch erprobte Christen machen sollen. Er glaubt rückwärts. Es gibt Zeiten in unserem Glaubensleben, da kann man nur noch rückwärts glauben. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Was er an mich gewendet hat. Der Rückwärtsglaube. Das dürfen wir rückwärts glauben. Das hat geholfen. Das Gotterleben Abraham, das Eingreifen Gottes in Ägypten, die Erfahrungen in der Wüste, die Einnahme des heiligen Landes. In allem hatte sich Gott als der Heilige in Israel erwiesen. Rückwärts glauben. Auch die Väter und Mütter des Glaubens dürfen uns zur Stärkung. Auch die Glaubenserfahrungen anderer dürfen uns helfen. Die Väter riefen und Gott rettete sie. Sie vertrauten und wurden errettet. Es entstanden Lobgesänge, die gewaltige Zeugnisse waren. Also es entstanden Glaubenslieder. Paul Gerhard hat gesungen, als der Fürst, der Landesfürst, ihn von seinem Amt entlassen hat. Da hat er Glaubenslieder gesungen und da stand er und da brannte sein ganzes Haus nieder. Was hat Paul Gerhard gesungen? Warum sollte ich mich denn drehen? Hab ich doch nicht mehr. Sonst nichts mehr. Kein Amt mehr, kein Vermögen mehr, nichts mehr. Hab ich doch nicht mehr. Das sind Glaubenslieder. Geboren aus tiefster Not. Da verlor eine Gräfin ihr einziges Töchterchen durch den Tod. Und da wurde sie von Schwermut überfallen. Der Graf fragte seinen Kapellmeister, wenn ihr in eurer Musik einen Gesang hättet, der meiner Gattin helfen könnte, in ihrer Schwermut, ich würde es euch danken. Da winkte dieser Kapellmeister seiner Gattin, die sehr sanftkundig war. Und dann sangen die beiden miteinander das Lied von Sebastian Bach. Mein gläubiges Herz frohlocke, Wegjammer, wegklagen, ich will euch nur sagen, mein Jesus ist da. Da sangen die beiden. Und da zog zum ersten Mal seit Wochen ein Freudenschein über das Angesicht der Frau. Gott wohnt weder im Dunkel, Dämmerlicht einer Menschenseele, sondern mein Jesus ist da. Das hat geholfen. Zum Wesen des Glaubens gehört ein zweites, nicht nur das Rückwärtsglauben, sondern ein zweites, das Ringen mit Gott. Du, o Gott, bleibe nicht fern, eile mir zur Hilfe, schaffe mir Heil aus der Löwenrache. Dieses Beten ist ein letztes Ringen. Seine Rettung lag allein im Gebet, in der Zuflucht zu dem unsichtbaren, nahen Gott. Wenn der Mensch kniend und betend seine Hände zu Gott emporhebt, ist das das Gewaltigste, was er vollbringt. Der ohnmächtige Mensch liefert sich den Handen Gottes aus. Tränen sind wie Diamanten, wenn zur Höhe man sie weint. Gott geschliffen ihre Kante, bis das Diadem sie eint. Ist Gott der Herr deines Lebens von Mutterleibe an, so lass ihn auch dein Gott bleiben bis zum letzten Atem. Das Entscheidende zur Überwindung der Anfechtung war immer die glaubensvolle Hingabe des Menschen. Und nun zum Schluss noch der vierte Punkt, der Lobgesang der Erlösten in Vers 23 bis 27. Die Fortsetzung des Psalms lässt erkennen, welch eine Wendung von Gott her eingetreten ist. Die Klage schweigt, es spricht der Lobgesang. Deinen Namen will ich meinen Brüdern kundtun. Das Erleben wird zu einem Bekennen. Wer Gott erlebt hat, der kann doch nicht schweigen. Er wird ein Zeuge der erfahrenen Gnade und muss davon reden. Die Apostel sagen in Apostelgeschichte 4, Vers 20, wir können ja nicht anders. Wir können nicht schweigen. Kein frommes Geschwätz führen, sondern ein Rühmen des Heils. Das will der Herr. Das beste Zeugnis aber ist das Tatbekenntnis. Mehr Wirklichkeitschristentum, weniger theoretisches Christentum. Was uns not tut, sind christliche Charaktere, Heilspersönlichkeiten. Sie allein werden ein Lob der Herrlichkeit unseres Gottes. Es ist Pflicht der Gläubigen, ihre Erfahrungen mit Gott nicht zu verschweigen. Gottes Lob muss laut gesungen werden, dass ganz Israel, ja Himmel und Erde es hören und mit einstimmen. Und das gibt Gemeinschaft. Wenn ich mich nicht mitteile, einem anderen, ihn teilnehmen lasse an meinen Erfahrungen, dann gibt es keine Gemeinschaft. Das ist kalt. Unser Lobpreis muss gereinigt werden durch tiefe Seelen. Es hilft euch ja gar nichts, wenn ich meine Seelenmüde verschwinde. Wenn ich wenn ich euch nicht sage, dass ich durch Seelennöte gegangen bin. Deshalb die Erfahrungen weiterzuentwickeln. Er hat der elenden Elend nicht verachtet. Wir können uns keine Verkündigung denken, ohne die Glaubenserfahrung. Ein Psalm, der beginnt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der endet in einem gereinigten Lobpreis, Lobgesang. Es ist ein Zug, der durch die ganze Heilige Schrift geht, dass die Lobgesänge des Glaubens stets aus dem Erleben der Herrlichkeit Gottes geboren werden. Das Erleben Gottes wird zu einem Bekennen Gottes. Wie kühn wird doch der Glaube in seinen Erwartungen, wenn er in Gottes Führung Gottes Herrlichkeit erlebt. Und das ist die andere Seite. Es ist also nicht schwer, in diesem 22. Psalm die großen Parallelen zwischen unserem kleinen Leben und dem Leben des Erlösers Jesus Christus festzustellen. Gott und hier der Ausruf: warum? Gott und hier der leidende Gerechte, ein Spott der Leute. Gott und hier die ironische, schadenfrohe Bemerkung: lasset uns sehen, ob sein Gott ihm hilft. Dort und hier das Gefühl der Verschmachtung, Durst nach Erquickung, nicht Dürsten. Dort und hier die Verteilung der Kleider, das Ausgezogensein bis auf die Haut. Dort und hier die Erfahrung der rettenden Gottesreiche. Geht hin und sagt nein. Dort und hier der Dankeschön. So ist der Psalm ein Gang ins Heiligtum, die Rettungstat Gottes. Vers 26: von dir kommt mein Lobgesang in der großen Gemeinde. Du gingst, o Jesu, unser Haupt durch Leiden hinlang und führest jeden, der da glaubt, mit dir zu Heiligtum. Wohlan, so nimm uns allzugleich zum Teil am Leiden und am Wenn der Psalmist schon Gott rühmt, wie viel mehr sollten wir unseren Erlöser Jesus Christus rühmen, der durch seinen Tod auf Golgatha eine Gerechtigkeit geschaffen hat, die ewig vor Gott ist. Darum hervor, ihr Gotteskinder, werdet bekennen, des Namens unseres Gottes und Jesu Christi. Schneiden wir uns schwimmen und beten. Ja, Herr, wir wollen dir Dank sagen. Wir wollen dich preisen und loben, dass du uns auch durch Dunkelheiten zum Lichte führst, um uns zu reinigen, bis hinein in den Lobpreis, dass auch unser Lob und Dank gereinigt wird. Das wollst du wirken, dass wir nicht drin bleiben in den Dunkelheiten, sondern hindurchkommen zum Rühmen deines wunderbaren Heilands Namens. So danken wir dir. Auf für uns geben, dass wir darüber denken können. Amen.